Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Obwohl wir mittlerweile schon im 4. Buch Mose angekommen sind, befinden sich die Israeliten immer noch dort, wo wir ihnen bereits in der Mitte des 2. Mosebuches begegnet sind, nämlich auf der Sinai-Halbinsel in der Nähe des Berges Sinai. Aber es tut sich etwas unter den Israeliten. Es herrscht Aufbruchsstimmung. Als Gott die Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei befreit hatte, versprach er ihnen, sie in das Land Kanaan zurückzubringen. Vor mehr als 400 Jahren hatte ihr Stammvater Jakob dieses Land verlassen, und zwar um einer Hungersnot zu entgehen. Nun befinden sich die Israeliten auf dem Weg dorthin. Eigentlich, denn seit Gott mit ihnen am Berg Sinai einen Bund geschlossen hat, sind sie ihrem Ziel rein entfernungsmäßig nicht näher gekommen. Doch nun bereitet Gott sie offenbar auf die kommenden Ereignisse vor. Mit gerade einmal 70 Leuten hatte der israelitische Stammvater Jakob das Land Kanaan verlassen. Generationen später ist daraus ein stattliches Volk geworden. Etwa 2 bis 3 Millionen Menschen, so schätzt man heute, machen sich auf den Weg von Ägypten zurück nach Kanaan. Das Problem, während die 70 Leute damals ohne Probleme ein Stückchen Land fanden, auf dem sie ihre Tiere grasen lassen konnten, wird das Volk Israel bei seiner Rückkehr möglicherweise auf Widerstand stoßen. Denn selbstverständlich wurde Kanaan in den zurückliegenden Jahrhunderten von anderen Völkern und Volksgruppen besiedelt. Während die Israeliten noch am Berg Sinai ihr Lager aufgeschlagen haben, trifft Gott bestimmte Vorkehrungen, die unverkennbar militärische Züge tragen. Eine Volkszählung wird durchgeführt, die unter anderem ergibt, dass mehr als 600.000 wehrhafte Männer zur Verfügung stehen. Dann wird eine ausgeklügelte Lagerordnung aufgestellt. In der Mitte soll die Stiftshütte stehen, das Heiligtum der Israeliten. Außen herum sollen sich die Leviten mit ihren Familien niederlassen und um die Leviten herum in einer ganz bestimmten Anordnung die 12 Stämme Israels. Damit wird zugleich auch festgelegt, in welcher Reihenfolge ein Zeltlager abgebaut wird, wenn Gott den Abmarschbefehl erteilt. Die Leviten sollen sich dann um das sachgemäße Zerlegen der Stiftshütte und um ihren Transport kümmern. Bis ins letzte Detail ist alles ganz genau geplant. In den letzten beiden Sendungen habe ich versucht, einige Parallelen aufzuzeigen zum Leben der Christen in der heutigen Zeit. Der Apostel Paulus scheut nicht davor zurück, vom Kampf des Glaubens zu reden, den man nur dann gewinnen kann, wenn man die Waffenrüstung Gottes anzieht. Denn auch wenn Christen erlöste Menschen sind, so haben sie dennoch, wie Paulus es ausdrückt, nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Das 4. Buch Mose lehrt uns, nicht blauäugig und naiv zu sein, sondern Vorbereitungen zu treffen, damit wir jederzeit auf Bedrohungen angemessen reagieren können. Die Israeliten damals mussten sich auf militärische Konflikte vorbereiten, wenngleich es auch darum ging, die Verheißungen Gottes Realität werden zu lassen. Das verheißene Land, in dem Milch und Honig fließt, ist eben ein Land gewesen, das den Israeliten nicht ohne ihr eigenes Dazutun überlassen wurde. Der Kampf, den die Christen heute auszufechten haben, ist dagegen ein geistlicher Kampf. Ich erinnere noch einmal daran, nach Paulus ist es ein guter Kampf, bei dem es um Wahrheit, um Gerechtigkeit und um das Evangelium des Friedens geht. Wenn wir uns nun dem 5. Kapitel im 4. Buch Mose zuwenden, werden wir feststellen, dass auf die militärischen Vorbereitungen, die im Volk Israel bereits getroffen wurden, nun auch einige geistliche Vorbereitungen folgen. Israel sollte nicht zum Schrecken anderer Völker werden und künftig auf Eroberungsfeldzüge gehen. Es ging lediglich darum, das von Gott verheißene Land Kanaan in Besitz zu nehmen. Und bei allem, was auf die Israeliten zukommen sollte, war es Gott wichtig, dass sein Volk ein heiliges, ein reines, ein von ihm ausgesondertes Volk bleibt. Deshalb legt er Wert darauf, dass die Reinheitsvorschriften, die im dritten Buch Mose einen breiten Raum einnahmen, auch während der Wüstenwanderung nicht in Vergessenheit geraten. Hören Sie nun dazu aus Kapitel 5, die Verse 1 bis 4. Dort wird berichtet: Und der Herr redete mit Mose und sprach: Gebiete den Israeliten, dass sie aus dem Lager schicken alle Aussätzigen und alle, die Eiterfluss haben und die an Toten unrein geworden sind. Männer wie Frauen sollt ihr hinausschicken vor das Lager, dass sie nicht das Lager unrein machen, darin ich unter euch wohne. Und die Israeliten taten so und schickten sie hinaus vor das Lager, wie der Herr zu Mose geredet hatte. Dass Aussätzige und manche anderen Erkrankten außerhalb des Lagers untergebracht werden sollten, mag uns heute unbarmherzig erscheinen. Aber es war die einzige effektive Möglichkeit, um die Verbreitung von Krankheiten einzudämmen. Unrein zu sein bedeutete aber immer auch, sich in einem Zustand zu befinden, den Gott nicht gewollt hat. Vielleicht wurde Krankheit gewissermaßen als eine Folge des Sündenfalls angesehen. Auf jeden Fall aber mussten die unrein gewordenen Menschen das Lager auch deshalb verlassen, weil die Stiftshütte in der Mitte des Lagers Gottes Wohnung war, seine Residenz mitten unter den Israeliten. Gottes Heiligkeit und menschliche Unreinheit waren einfach nicht miteinander vereinbar. Im Buch Josua wird an einer Stelle sehr schön deutlich, wie Unrecht und Unreinheit unter den Israeliten zur Folge haben konnte, dass Gott sich von ihnen zurückzog. In diesem Fall ging es um einen Diebstahl, den der Betreffende, nämlich Achan, vertuschen wollte. Die Folge war, dass es den Israeliten nicht gelang, die Stadt Ai zu erobern. Als der Grund dafür ans Tageslicht kam, sprach Josua zu Achan: Mein Sohn, gib dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre und bekenne es ihm und sage mir, was du getan hast, und verhehle mir nichts. Erst nachdem die Sache bereinigt war, konnten die Israeliten mit Gottes Hilfe die Stadt Ai erobern. Ich fürchte, dass die Christen heutzutage ebenfalls mehr Siege in Anführungszeichen erringen könnten, wenn sich die Einzelnen mehr mit ihrer eigenen Schuld auseinandersetzen würden. Mit Neid und Missgunst, mit fehlender Opferbereitschaft und mit mangelndem Gottvertrauen. Natürlich geht es heute nicht darum, Städte zu erobern, sondern Menschenherzen für Christus zu gewinnen. Nicht umsonst habe ich eben das Beispiel von Achan genannt, der sich materiell bereichern wollte. Unter den Israeliten war das offenbar kein Einzelfall. Denn in unserem Bibeltext geht es nun darum, wie Sünde bereinigt werden kann. Und während des Lesens merkt man plötzlich: Hoppla, hier geht es ja um Betrug, um Unterschlagung und um handfesten Diebstahl. Ich lese die Verse 5 bis 7. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage den Israeliten, wenn ein Mann oder eine Frau irgendeine Sünde gegen einen Menschen tut und sich damit an dem Herrn versündigt, so liegt eine Schuld auf ihnen. Und sie sollen ihre Sünde bekennen, die sie getan haben, und sollen ihre Schuld voll erstatten und darüber hinaus den fünften Teil dazu tun und dem geben, an dem sie sich verschuldet haben. Den fünften Teil dazu tun als Wiedergutmachung, das entspricht einem Aufschlag von 20%. Etwas Ähnliches hatte auch der Zöllner Zachäus im Sinn, dessen Geschichte wir erst kürzlich in Kapitel 19 des Lukas-Evangeliums gelesen haben. Sein Vorschlag zur Wiedergutmachung ging allerdings weit über das hinaus, was im Alten Testament als angemessen gilt. Zachäus sagte zu Jesus: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Welche Schlussfolgerung können wir daraus ziehen? Nun, ich bin der Meinung, dass einfach zu sagen, es tut mir leid, nicht ausreicht. Viele Menschen meinen zwar, Reue zu zeigen bedeute, ein zerknirschtes Gesicht zu machen und notfalls ein paar Tränen zu weinen, um dann anschließend wieder fröhlich seinen Weg fortsetzen zu können. Echte Reue bedeutet aber viel mehr als das. Sie bedeutet, Dinge wieder dadurch in Ordnung zu bringen, indem man einem geschädigten Menschen Wiedergutmachung leistet. Es ist wahr, dass wir unsere Sünden vor Gott bekennen sollen und dass er uns dann gerne vergibt. Aber Wiedergutmachung gehört eben auch dazu. Für Zachäus war das eine Selbstverständlichkeit. Und Jesus fordert seine Jünger ausdrücklich auf, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Zurück zu unserem Bibeltext im 4. Buch Mose, Kapitel 5. Wie vorhin schon angedeutet, die Israeliten befinden sich in Aufbruchstimmung, rechnen damit, dass Gott sie bald in Richtung Kanaan führen wird, denn es werden verschiedene organisatorische Vorbereitungen getroffen. Doch erstaunlicherweise folgen jetzt weitere Anweisungen, die wir vermutlich eher dem geistlichen Bereich zuordnen würden. Gott jedoch macht hier keinen grundlegenden Unterschied. Sein Volk Israel soll ein heiliges Volk sein. Ein Volk, in dem Sünde und Unreinheit, Eifersucht und Streit nichts zu suchen haben. Und so geht es nun in den folgenden Versen um den Schutz der Ehe. Allerdings anders, als Sie und ich es wohl vermuten. Ich überspringe die Verse 8 bis 10 und lese jetzt weiter ab Vers 11. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage den Israeliten und sprich zu ihnen, wenn irgendeines Mannes Frau ihm untreu wird und sich an ihm versündigt und jemand bei ihr liegt und es bliebe dem Mann verborgen und es würde nicht entdeckt, dass sie unrein geworden ist und es ist kein Zeuge wider sie da, denn sie ist nicht dabei ergriffen worden und der Geist der Eifersucht kommt über ihn, dass er auf seine Frau eifersüchtig wird, sie sei unrein oder nicht unrein, so soll der Mann sie zum Priester bringen und ein Opfer ihretwegen darbringen, ein Zehntel Scheffel Gerstenmehl, und er soll kein Öl darauf gießen, noch Weihrauch darauf tun. Denn es ist ein Eifersuchtsopfer, ein Erinnerungsopfer, das Schuld ans Licht bringt. Und der Priester soll sie heranführen und vor den Herrn stellen und heiliges Wasser nehmen in ein irdenes Gefäß und Staub vom Boden der Stiftshütte ins Wasser tun. Und er soll die Frau vor den Herrn stellen und ihr Haupthaar lösen und das Erinnerungsopfer, das ein Eifersuchtsopfer ist, auf ihre Hand legen. Und der Priester soll in seiner Hand das bittere, fluchbringende Wasser haben und soll die Frau beschwören und zu ihr sagen, hat kein Mann bei dir gelegen, und bist du deinem Mann nicht untreu geworden, dass du dich unrein gemacht hast, so soll dir dies bittere, fluchbringende Wasser nicht schaden. Soweit die Verse 11 bis 19. Die darauffolgenden Verse möchte ich kurz zusammenfassen. Nachdem der Priester die Frau darauf hingewiesen hat, dass die ganze Prozedur die Wahrheit ans Tageslicht bringen wird, musste sie das bittere Wasser trinken. Wenn es ihr Schaden zufügte, dann war das ein Zeichen dafür, dass sie die Ehe gebrochen hatte. Wenn das Wasser ihr nicht schadete, war das ein Beweis für ihre Unschuld. Auf uns heute wirkt ein solches Ritual wie frommer Hokuspokus. Warum Gott diese Methode zur Wahrheitsfindung eingesetzt hat, weiß ich nicht, aber dreierlei scheint mir in diesem Zusammenhang wichtig zu sein. Zum einen war das bittere Wasser kein Zaubertrank und kein Wahrheitsserum, das aus sich heraus die Kraft hatte, einen Menschen zu zwingen, die Wahrheit zu sagen. Sondern Gott war derjenige, der die Wahrheit einforderte. Und zum anderen sollte der feierliche Ernst dieses Rituals der Frau den Ernst der Lage vor Augen führen. Der Priester sollte ihr vorher ausdrücklich mitteilen, was passieren würde, wenn sie die Unwahrheit sagt und dann den Trank zu sich nimmt. Hierin sehe ich eine letzte Chance, das eigene Verhalten zu bereuen und um Vergebung zu bitten. Und ein dritter Gedanke. In dem gelesenen Bibeltext ist von Eifersucht die Rede. Mit menschlichen Mitteln ist der Eifersucht nur schwer beizukommen, weil in diesem Fall die Ehefrau kaum beweisen kann, dass sie ihrem Ehemann treu geblieben ist. Um diesem Zustand des Misstrauens und der Eifersucht ein Ende zu bereiten, wurde das Ritual eingeführt. Es diente, wenn man so will, der objektiven Wahrheitsfindung. Eine wichtige Frage, die mir häufig gestellt wird, lautet: Warum wird hier eine Frau als diejenige vorgeführt, die in Verdacht gerät, ihren Ehemann betrogen zu haben? Interessanterweise werde ich niemals gefragt, warum wird hier ein Mann als derjenige vorgeführt, der von Eifersucht fast zerfressen wird und der seiner Frau misstraut. Aber ich möchte der eigentlichen Frage nicht ausweichen. Warum an dieser Stelle eine Frau als Beschuldigte dargestellt wird, weiß ich nicht. Vielleicht dient sie hier nur als Beispiel. Entscheidend ist jedoch die Tatsache, dass die Bibel in Sachen Ehebruch im Grundsatz keine unterschiedlichen Maßstäbe anlegt. Sowohl im 3. Buch Mose als auch im 5. Buch Mose ist zu lesen, dass Ehebruch schwer bestraft wurde, egal ob der Mann oder die Frau daran schuld war. Weil dieser Test mit dem bitteren Wasser eine so wichtige Rolle in Kapitel 5 spielt, möchte ich gern noch auf einen weiteren Aspekt eingehen. Das zentrale Thema in diesem Abschnitt ist die Eifersucht. Deshalb ist auch die Rede davon, dass ein Eifersuchtsopfer dargebracht wurde. Eifersucht wird heute meistens als ein negatives Gefühl dargestellt. Ein eifersüchtiger Mann misstraut seiner Ehepartnerin, beziehungsweise eine eifersüchtige Frau ihrem Ehepartner. Doch nun stellen Sie sich einen Ehemann vor, der beobachtet, wie seine Frau von einem anderen Mann, ja, heute sagt man wohl, angebaggert wird. Und es macht ihm nichts aus. Keine Spur von Eifersucht. Dann zeigt das doch, dass dieser Ehemann seine Frau nicht wirklich liebt. Ganz genau in diesem Sinne sagt Gott von sich selbst: Ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder oder eifersüchtiger Gott. Und das sagt er im Zusammenhang mit dem 1. Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Diese Eifersucht Gottes als lästig zu empfinden, wäre eine große Dummheit. Denn diese Eifersucht zeigt, dass Gott uns liebt und sich nichts sehnlicher wünscht, als dass wir diese Liebe erwidern. Lassen Sie mich deshalb zusammenfassen. Der mysteriöse Eifersuchtstest, von dem in Kapitel 5 die Rede ist, diente sowohl dem Mann als auch der Frau. Die Frau konnte ihre Unschuld beweisen, denn Gott selbst war derjenige, der durch das bittere Wasser sein Urteil über sie sprach. Und der Mann, den die Eifersucht beinahe in den Wahnsinn getrieben hätte, konnte wieder ganz beruhigt seine Ehefrau in den Arm nehmen. Also, Eifersuchtstest bestanden, Ehe gerettet. Und damit kommen wir zu Kapitel 6. Dort geht es um Menschen, die ihr Leben in besonderer Weise Gott geweiht haben. Deshalb werden sie in der Lutherbibel als Gottgeweihte bezeichnet. Die Elberfelder Bibel dagegen spricht von Naziräern. Diese Bezeichnung stammt aus dem Hebräischen und macht deutlich, dass solche Leute ein Gelübde abgelegt haben, wonach sie ihr Leben auf Gott ausrichten und unter anderem auf Alkohol und bestimmte Speisen verzichten wollen. Deshalb könnte man den Begriff Naziräer auch mit Asket übersetzen. In Kapitel 6, in den Versen 1 bis 4 wird berichtet: Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage den Israeliten und sprich zu ihnen: Wenn jemand, Mann oder Frau, das besondere Gelübde tut, sich dem Herrn zu weihen, so soll er sich des Weins und starken Getränkes enthalten. Würzwein und starken Würztrank soll er auch nicht trinken, auch nichts, was aus Weinbeeren gemacht wird. Er soll weder frische noch gedörrte Weinbeeren essen. Solange sein Gelübde währt, soll er nichts essen, was man vom Weinstock nimmt, von den unreifen bis zu den überreifen Trauben. Egal ob Mann oder Frau, jeder konnte sich aus freien Stücken dafür entscheiden, ein Gottgeweihter bzw. eine Gottgeweihte zu sein. Für eine bestimmte Zeit oder auch für das ganze Leben. Der Verzicht auf alkoholische Getränke gehörte dazu. Ansonsten war bei den Israeliten der Genuss von Wein und anderen alkoholischen Getränken durchaus erlaubt und wohl auch beliebt. Im 5. Buch Mose heißt es zum Beispiel: Gib das Geld für alles, woran dein Herz Lust hat, es sei für Rinder, Schafe, Wein, starkes Getränk oder für alles, was dein Herz wünscht, und iss dort vor dem Herrn, deinem Gott, und sei fröhlich, du und dein Haus. Aber auch vor den Gefahren des Alkoholkonsums wird in der Bibel gewarnt. Der Wein macht Spötter und starkes Getränk macht wild. Wer davon taumelt, wird niemals weise, heißt es in den Sprüchen Salomos. Grundsätzlich kann man wohl sagen, dass der Wein ein Symbol war für irdische Freude. Er sollte das Herz erfreuen, heißt es im Psalm 104. Wenn nun jemand im Rahmen eines Gelübdes auf alkoholische Getränke verzichtete, machte er damit deutlich: Ich möchte meine Freude nur aus meinem Glauben an Gott schöpfen. Als Christen müssen wir es den Gottgeweihten aus biblischer Zeit, den Nazireern, nicht gleich tun. Aber ab und zu tut es gut, sich selbst die Frage zu stellen: Woraus beziehe ich meine Lebensfreude? Aus irdischen Genüssen und materiellen Gütern? Was wäre, wenn ich all das nicht mehr hätte? Würde es mir gelingen, meine Freude aus meinem Glauben an Gott zu schöpfen? In Vers 5 unseres Bibeltextes wird ein weiteres Kennzeichen genannt, das einen Gottgeweihten auszeichnete. Da heißt es: Solange die Zeit seines Gelübdes währt, soll kein Schermesser über sein Haupt fahren. Bis die Zeit um ist, für die er sich dem Herrn geweiht hat, ist er heilig und soll das Haar auf seinem Haupt frei wachsen lassen. Heute würde man von einem gottgeweihten Menschen vermutlich eher erwarten, dass er eine ordentliche und unauffällige Frisur trägt. Ja, schon zur Zeit des Apostels Paulus hatte sich das Empfinden offenbar verändert. Denn er schreibt im 1. Korintherbrief doch tatsächlich: Lehrt euch nicht auch die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, wenn er langes Haar trägt? Im übernächsten Vers lässt Paulus allerdings durchblicken, dass manches eben mit der jeweils vorherrschenden Sitte zu tun hat. Was übrigens den Alkoholgenuss betraf, so tat ein Gottgeweihter es den Priestern gleich. Im Hinblick auf die Haartracht war es dagegen genau umgekehrt. Priester durften ihre Haare nicht frei wachsen lassen. In unserem Bibeltext komme ich jetzt zu den Versen 6 und 7. Hier folgt eine weitere Anweisung für die Gottgeweihten, die Nazireer. Während der ganzen Zeit, für die er sich dem Herrn geweiht hat, soll er zu keinem Toten gehen. Er soll sich auch nicht unrein machen beim Tode seines Vaters, seiner Mutter, seines Bruders oder seiner Schwester, denn das Gelübde seines Gottes ist auf seinem Haupt. Bereits in Kapitel 5 waren wir auf eine Regelung gestoßen, die etwas zu tun hatte mit dem Umgang mit Toten. Jemand, der einen Toten berührt hatte, galt eine Zeit lang als unrein und musste das Lager der Israeliten verlassen. Erneut wundern wir uns über eine so unbarmherzig erscheinende Anweisung. Denn einen Toten berührt man ja nicht aus Spaß, sondern dazu kommt es, wenn ein naher Angehöriger stirbt. Dass durch die Berührung eines Toten jemand kultisch unrein wurde, mag wieder mit zwei Dingen zu tun haben, die ich bereits im Zusammenhang mit Krankheiten genannt habe. Zum einen mag die Gefahr vor der Ausbreitung von Seuchen eine Rolle gespielt haben. Gerade in einer recht warmen Gegend kein zu unterschätzendes Problem. Unrein zu sein bedeutete aber auch, sich in einem Zustand zu befinden, den Gott nicht gewollt hat. Der Tod wurde, ähnlich wie eine schwere Krankheit, gewissermaßen als eine Folge des Sündenfalls angesehen. Deshalb sollte ein Gottgeweihter auf jeden Fall die Berührung eines Toten vermeiden. Ein Gottgeweihter, ein Nazireer zu sein, verlangte diesem Menschen einiges ab. Sein Gelübde konnte er nur dann halten, wenn Gott wirklich die unumstrittene Nummer 1 in seinem Leben war. In vielen Alltagssituationen war er gewiss ein Außenseiter. Sprüche wie »Ach, du darfst ja keinen Alkohol trinken« oder »Schau dir mal den Typen mit den langen Haaren an« gehörten sicher dazu. Christen erleben manchmal Ähnliches. Dann aber hoffentlich nicht, weil manche auf Alkohol verzichten und andere mit einer langen Mähne herumlaufen, sondern weil sie Jesus nachfolgen und sich dadurch von der breiten Masse der Menschen abheben. Gottgeweihte Menschen haben's nicht leicht. In der nächsten Sendung aus der Reihe Durch die Bibel wird darüber noch zu sprechen sein. Denn in dem gerade erst angefangenen Kapitel 6 werden noch weitere Spielregeln genannt, an die sich die Gottgeweihten, freiwillig wohlgemerkt, zu halten hatten. Ich würde mich freuen, wenn ich auch beim nächsten Mal wieder Ihr Begleiter sein darf auf unserer gemeinsamen Entdeckungsreise durch die Bibel.